Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mit dabei auch heute Andreas Schiemens. Hallo Andreas.
Hallo, und heute, Jörg, haben wir wieder Unterstützung.
Ja, und zwar von ANT Informatik, unserem Partner aus der Schweiz.
Aber was ist eigentlich die ANT?
ANT berät seit 30 Jahren Non-Profits und Stiftungen mit technologischen Lösungen, unter anderem im Fundraising, der Mitgliederverwaltung und dem Fördermittelmanagement, und ist der CRM-Spezialist im Dachraum.
Genau das, was viele Organisationen brauchen. Aber nun zu unserem Gast.
Sag mal, Andreas, wo gehst du eigentlich hin, wenn du dich irgendwie weiterbilden willst? Ich meine, Fundraising-Kongress in Berlin, ne, ist ja klar, da sind wir auch Medienpartner. Nach Österreich fahren wir ja auch gemeinsam. Aber wo bildest du dich fort?
Naja gut, es gibt eigentlich zwei Bildungsquellen, die man so im Leben ja hat. Das eine ist Lesen, das hilft immer. Und das andere ist, auf Veranstaltungen zu gehen, wo wirklich eine hohe Expertise ist. Und wenn du beides miteinander kombinieren willst, Jörg, bist du bei unserem Gast.
Ja, genau. Das hast du jetzt wieder erkannt, dass ich darauf hinaus will, ne? Denn heute bei uns zu Gast ist Matthias Daberstiel. Herzlich willkommen, Matthias.
Ja, herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Seines Zeichens Eventveranstalter, aber natürlich auch Wissensvermittler, wenn ich das so sagen darf, Matthias. Und das Fundraising-Symposium steht, glaube ich, kurz vor der Tür und ist dies wieder eine besondere Veranstaltung. Vielleicht magst du allen, die das noch nicht so kennen, wie wir, mal kurz skizzieren, was das ist.
Ja, also das liegt eigentlich schon ein bisschen im Namen. Symposium bedeutet ja ein bisschen miteinander in Austausch treten. Also früher hätte man das auch vielleicht ein Gelage genannt. Also ganz so wild wird's nicht. Aber wir versuchen sozusagen ein gutes gemeinsames Essen mit dem guten Austausch über ein Thema zusammenzubringen. Und im nächsten Jahr vom 26.02. bis 27.02.2026 in Frankfurt wird das Thema Großspenden sein. Also wir haben es genannt, großer Vermögen, große Herausforderung. Und da werden wir Leute wieder da haben aus Deutschland, Österreich und Schweiz und auch eine internationale Referentin aus Großbritannien und werden uns dann über diese Themen zum Thema Großspenden-Fundraising austauschen.
Und jetzt müssen wir an der Stelle mal einen Transparenzhinweis geben, ne, Andreas, weil das ja mit Großspenden zu tun hat, bist du ja auch involviert. Und wir als Neues Stiften sowieso, oder?
Ja, das war jetzt die Frage, ob du mich oder Matthias. Ja, also ich finde tatsächlich das Thema Großspenden, großes Geld, große Herausforderung, tatsächlich auch einen coolen, spannenden Titel. Und ich muss dazu sagen, ich weiß gar nicht, Matthias, das wievielte Symposium ist es dann in 26?
Das achte.
Das achte. Ich war, glaube ich, bei einigen dabei, auch bei den, vielleicht nicht bei dem ersten. Und ich muss einfach sagen, dieses Symposium, was du da auf die Beine stellst, es ist tatsächlich kein Gelage. Also ich erinnere mich jedenfalls nicht.
Aber das mit dem Essen war mir auch neu, ehrlich gesagt.
Ja, aber es ist eine andere Atmosphäre. Ich glaube, es liegt daran, es sind so 120, 130, 140 Fachleute, Fachmenschen da. Es sind immer so ein gutes Dutzend Expertinnen und Experten, die Impulse geben oder Thementische. Und es ist wie bei allen Veranstaltungen, die Matthias und das Fundraiser-Magazin machen, es ist immer eine besondere Atmosphäre. Und das ist, glaube ich, das, was das Format ausmacht. Bei dem Thema und deshalb vielleicht gleich die Frage von Jörg nochmal ergänzend, Matthias, das Thema Großspenden ist ja eins, das ja immer wieder mal durch die Veranstaltungsformate getrieben wird. Warum ist es jetzt für 26 für dich so ein wichtiges Thema?
Also es hat sich eigentlich schon die letzten 2 Jahre für mich so angedeutet, ich muss wieder ein Symposium machen, was speziell das Thema Großspenden als Thema aufnimmt, weil Großspender ist ja für jeden was anderes. Ne? Für mich als Vorsitzender eines Heimatvereins sind die 500 Euro, die ich jetzt gerade von einem größeren Unternehmen bekommen habe, eine Großspende. Ja? Und für andere Organisationen ist das anders. Die haben es teilweise wirklich mit hochvermögenden Menschen zu tun und wir werden auch einige Referentinnen und Referenten da haben, die Millionenspenden im letzten Jahr eingenommen haben. Und das sorgt natürlich für viele Organisationen dann auch für eine gewisse Unabhängigkeit. Denn die öffentlichen Haushalte sind natürlich enorm unter Druck aktuell. Das hat sich schon während Corona angekündigt und durch den Ukraine-Krieg ist es eigentlich nur noch viel schlimmer geworden. Das heißt natürlich auch, dass sich viele Organisationen versuchen, ein bisschen mehr zu fokussieren auf Bereiche, in denen wirklich noch ein Wachstum im Spendenmarkt zu bemerken ist. Und da gehört das Thema Großspenden neben dem Thema Nachlass definitiv dazu. Wir merken das im Fundraising-Magazin immer daran, dass bei uns die Nachfrage nach Büchern oder nach Magazinen mit dem Thema in den letzten Wochen, kann ich sagen, regelrecht sprunghaft angestiegen ist. Und das heißt natürlich auch für mich, da wird sehr viel eingestellt, auch teilweise Quereinsteiger. Und das führt dann auch dazu, dass ein erhöhter Bedarf ist, sich mal auszutauschen und mal zu hören, wie macht ihr das? Können wir was voneinander lernen?
Matthias, nun ist es aber ja so, du hast es selber gesagt, das Thema Großspenden beschäftigt uns, insbesondere ja auch Andreas, nicht nur erst seit der Corona-Pandemie, ne, sondern Andreas zum Beispiel auch schon davor. Aber Corona-Pandemie liegt nun schon ein bisschen zurück. Wie erklärst du dir, dass es immer noch Organisationen gibt, die quasi da auch teilweise sehr extremen Nachholbedarf haben und in ihr Fundraising-Konzept auch das Thema Großspenden noch gar nicht integriert haben?
Also wenn ich das jetzt mal, ich bin ja auch schon ein bisschen länger dabei im Fundraising, man kann Fundraising zu großen Teilen auch mit Ehrenamtlichen machen, man kann es auch mit Strukturen machen, die eher so by the way gehen, ja. Aber das Großspenden-Fundraising funktioniert so überhaupt nicht. Das ist eine ganz klassische One-to-One-Geschichte. Und dementsprechend brauchst du da Leute. Du brauchst Leute, die gut ausgebildet sind. Du brauchst Leute, die musst du bezahlen. Du hast ein Invest, was du erstmal vor dir hast. Und davor schrecken einfach immer noch viele zurück, weil sie sagen, ja, Moment mal, das kommt ja im ersten Jahr gar nicht rein. Ne? Und auch dazu haben wir einen sehr interessanten Thementisch von dem Schweizer Kollegen Can Dennis. Der wird das schöne Thema haben, Relational versus Transactional Fundraising. Und da bin ich doch sehr gespannt, weil natürlich auch die Erwartungen von Vorständen und die Erwartungen von Vermögenden jetzt nicht unbedingt immer konform gehen. Dementsprechend, wann da eine Person sich zu einer größeren Spende veranlasst sieht, das entscheidet halt immer noch die Person, die das Geld hat und nicht die es gerne hätte.
Verstehe ich, aber lass mich nochmal zu dieser strukturellen Frage zurückkommen. Andreas, wie siehst du das? Wir wissen ja nun auch von verschiedenen Personalvermittlern, dass auch die Nachfrage nach Großspenden-Fundraisern jetzt nicht übermäßig berauschend ist. Das bedeutet also, das, was Matthias gesagt hat, dieses Invest, das sich nicht sofort oder in einem bestimmten Zeitraum in den ersten 6, 12 Monaten auszahlt, da scheuen immer noch viele. Warum ist das so aus deiner Sicht?
Also ich glaube erstmal, dass grundsätzlich wir da so eine strukturelle Herausforderung in den meisten Organisationen haben. Das beginnt damit schon, dass in ganz, ganz vielen Organisationen das Fundraising per se schon mal unterfinanziert ist. Das heißt, es wird überhaupt nicht ausreichend Kapital zur Verfügung gestellt, Geld zur Verfügung gestellt, um diesen Bereich auch wirklich in Wachstum und in Wirkung zu bringen. Und das ist erstaunlich, weil wir ja im Fundraising gerne mit Return of Invest, also durchaus mit Werten reden, wo wir ein eingesetztes Kapital verdoppeln, verdreifachen innerhalb kürzester Zeit. Also da scheuen sich viele, auch das Geld in die Hand zu nehmen. Die geeigneten Mitarbeiter, das ist ja das, was uns die Kollegen von Talents for Good sagen, es ist schwer, Leute zu finden, Menschen zu finden. Und das Dritte ist, glaube ich, dieses, du musst Fundraising und insbesondere Großspenden-Fundraising in die strategische Ausrichtung deiner NGO einbinden. Und es reicht nicht, was vor 5, 6 Jahren ja mal Mode war, die Großspendenabteilung jetzt auf einmal Philanthropie zu nennen. Das alleine ist keine strategische Ausrichtung, sondern die Frage, wer sind die richtigen Menschen, wie sprechen wir sie an und wie können wir uns als Organisation, als Marke, Jörg, da sind wir wieder bei deinem Thema, wie können wir uns überhaupt für diese Zielgruppe der Unternehmerfamilien, der Selbstständigen, der Spitzenmanager, wie können wir diese Zielgruppe für uns überhaupt erschließen? Und das ist glaube ich, das sind die herausfordernden Punkte für.
Matthias, aber dann noch mal eine Frage an dich, der du ja auch einen Großteil, sag ich mal, der gemeinnützigen Organisation nicht nur kennst, sondern auch teilweise betreust. Ist das tatsächlich jetzt auch eine strategische Frage, die sich viele dich stellen? Denn du hast es ja am Anfang gesagt, die verschiedenen Spenden, Investitionen, staatliche Förderung, wie auch immer, sind immer schon stark rückläufig und werden wohl auch weiter stark rückläufig sein. Das heißt, es muss doch eigentlich im Interesse, im strategischen Interesse sein, da zu sagen, ich muss mir andere Quellen erschließen. Warum schrecken vor dieser Frage immer noch viele zurück oder beantworten sie anders, als wir drei das tun würden?
Ich glaube, das ist die Krux, die schon im Namen steckt. Wir heißen ja immer noch Non-Profit-Organisation, ne? Das suggeriert jetzt so ein bisschen, dass wir keinen Profit machen dürfen. Aber das ist ja eigentlich Quatsch. Weil eigentlich geht es ja darum, dass wir sozialen, kulturellen oder auch internationalen Hilfe Profit machen. Ja? Das heißt, wir setzen ja das Geld dann wieder ein für die gute Sache. Und ich glaube, diese Denkweise, dass wenn man etwas investiert, dass dann daraus auch wieder neue Beziehungen erwachsen, dass daraus dann auch eine Unabhängigkeit auch erwächst. Gerade wenn ich jetzt an die Demokratieinitiativen aktuell denke, da könnte so viel mehr gehen, man könnte so viel unabhängiger vom Staat sein und dadurch auch weniger angreifbar. Natürlich werden mir jetzt viele sagen, ja, aber das bezahlt ja noch keine Personalstellen. Nee. Nicht im ersten Jahr, auch nicht im dritten, aber am vierten spätestens. Und genau das ist der Punkt, wo ich sage, da gibt es Möglichkeiten, aber man muss konsequent diesen Weg gehen. Ja, und wir werden auch dieses Thema diskutieren. Ja, da geht es dann auch um solche Fragen wie Planung, ja, und Budgets, weil es natürlich so ist, dass ohne dass da jemand reist, zum Beispiel, ja, Menschen besucht. Ja, man kann heutzutage viel auch per Zoom und so weiter machen, aber der persönliche Kontakt ist der entscheidende im Großspenden-Fundraising. So. Und ich sage immer gerne, ein gutes Gespräch hat noch nie geschadet. Und genau das ist der Punkt. Ja, da braucht man wirklich dieses One-to-One und das machst du eben nicht so aus deinem Büro heraus. Na, diese Leute sind sehr viel unterwegs und auch das ist eine Herausforderung für viele Organisationen, weil die sind ja nicht im Büro. Na? Und das hat sich auch so ein Stück weit da so in den letzten Jahren doch sehr stark entwickelt. Ja, diese Kontrollfrage. Ja, viele Organisationen verbinden damit irgendwie eine Kontrollfrage, wo ich mir dann auch immer sage, ja, aber wenn du jetzt über alles, was du da tust, immer Rechenschaft ablegst, dann machst du ja die Hälfte deiner Zeit nur noch das. Ja, also auch hier geht es ganz stark. Großspendenfundraising ist für mich auch ein ganz klares Führungsthema. Ja, absolut. Und da müssen die Organisationen wirklich ein Stück weit umdenken. Es gibt viele, die das schon getan haben und die sich auch neu aufstellen. Und da reden wir ja noch gar nicht von den Sachen, die ja auch am Spendenmarkt sich gerade verändern.
Ich habe gerade gesehen, Andreas, du scharrst ein bisschen mit den Hufen. Möchtest du das ergänzen?
Nee, ich sehe das, glaube ich, genauso wie, da nicht ich, also auf jeden Fall genauso wie Matthias, dieses Bewusstsein, dass das eine Aufgabe ist, die wir in einer Organisation auch gerade nur mit dem Vorstand lösen können. Und das sehen wir ja auch da, wo Marktvorstände in gemeinnützigen Organisationen sind, also Menschen, die sich auch um die Zielgruppe der Gebenden kümmern, die entwickeln sich ja überproportional gut. Und man muss ja ehrlicherweise ja weiterhin auch sagen, dieser Markt wächst und wächst und wächst. Wir haben im philanthropischen Kapital einen 10-prozentigen Zuwachs im letzten Jahr, aber es wird weniger rausgeholt. Und das ist natürlich irre. Das Potenzial wird nicht annähernd ausgeschöpft.
Aber Matthias, du hast eben gesagt, noch ist gar nicht, also noch ist gar nicht der Fundraising-Markt einbezogen. Was hast du damit gemeint?
Ja, also wir haben auf der einen Seite, glaube ich, auch dort einen gewissen Generationswechsel aktuell, den wir schon bemerken, den auch viele Organisationen schon spüren, dass dann, ich sage mal so, im besten Falle spüren sie es daran, dass ihre Großspender plötzlich zum Nachlassgeber werden. Das hat aber auch eine Konsequenz. Der biologische.
Ja, klar.
Und genau da ist aber dann der Punkt, ne? Wie viele andere Menschen, die hochvermögend sind, betreue ich denn schon in meinem Portfolio? Was schaffe ich denn auch überhaupt, ne? Und da reden wir bei größeren Organisationen heute so von, ich sage mal, 80 bis 120 Personen. Ja, ich kenne aber auch Großspenden-Fundraisende, die teilweise 200 bis 300 Personen betreuen sollen. Das ist natürlich absoluter Wahnsinn. Also das Jahr hat nur 365 Tage und nur 240 davon arbeitet man normalerweise. Also wie soll das funktionieren? Und also das heißt, sich darauf einzustellen, dann auch auf Menschen, die teilweise ganz andere Bedürfnisse haben, die jünger sind, die teilweise die Organisation noch nicht mal kennen, die erstmal nachfragen, was macht denn ihr eigentlich? Ja, das sind natürlich gerade so die Arrivierten, die größeren Organisationen gar nicht so sehr gewöhnt. Selbst große Organisationen wie UNICEF und andere werden gefragt, was macht ihr eigentlich? Ja, und nicht umsonst fahren die dann auch mit denen in ihr Zentrallager nach Kopenhagen und zeigen denen mal, wie die da arbeiten. Ja, weil sie dadurch nahbar werden, weil sie damit erstmal zeigen, was sie da überhaupt tun. Und ich glaube, das ist ein Aufwand, den auch viele gar nicht sehen. So nach dem Motto, na, wir sind doch bekannt, das muss doch jeder wissen. Aber für die Großspender, die jetzt nachkommen, stehen teilweise auch ganz andere Fragen. Und auch das ist so ein Thema. Andreas, du hast vorhin so schön gesagt, ne, man kann ein neues Etikett draufhängen, ne, und kann sagen, wir heißen jetzt Philanthropie. Das heißt aber noch nicht, dass jeder dasselbe darunter versteht.
Hast du deswegen gesagt, Großspenden-Fundraising ist auch immer eine Führungsaufgabe?
Ja, und auch da gibt es ein Riesenmissverständnis an der Stelle, weil natürlich sagt man dann gerne, okay, das ist Chefsache, ne, und delegiert es nach oben, so nach dem Motto. Das funktioniert aber aus meiner Sicht auch nicht unbedingt so gut, weil das ja nicht bloß dann eine neue Vorbereitung des Chefs oder der Chefin bedingt, sondern es bedingt im Endeffekt dann auch eine Haltung zu diesen Vermögenden, die der Großspenden-Fundraiser oder die Fundraiserin ja schon aufgebaut hat. Und das ist nochmal echt ein Learning für viele, die da in Führungspositionen sind, dass es im Endeffekt im Großspenden-Fundraising aus meiner Sicht nicht darum geht, irgendjemandem etwas zu verkaufen, sondern dass es darum geht, ihm einen Raum zu verschaffen, in dem er inhaltlich sich wiederfindet und sagen kann, das mache ich sehr gerne. Und das fällt vielen total schwer, weil sie immer denken, sie haben ein Produkt, was sie verkaufen müssen. Und da sind wir wieder beim Thema Non-Profit an dieser Stelle. Das unterscheidet uns nämlich an der Stelle wirklich dann von profitorientierten Organisationen. Ich kaufe da kein Stück Seife.
Und das würde ich gerne nutzen, um einen klitzekleinen Themenwechsel vorzunehmen. Du hast es gerade so schön erklärt, NPO, Non-Profit, wahlweise auch NGO, Non-Governmental Organization. Und ich bringe an dieser Stelle immer gerne das Beispiel vom letzten Fundraising-Kongress, wo mich jemand angesprochen hat und gesagt hat, Mensch, wir trauen uns gar nicht mehr, uns NGO zu nennen, weil es ja mittlerweile das sogenannte Anti-NGO-Narrativ gibt. Auch dazu haben wir ja mit der Mäzenater-Stiftung einen Podcast gemacht. Die haben ein Papier rausgegeben. Also quasi, NGOs sind nicht transparent, keiner weiß, wo das Geld herkommt, die sind doch alle links und so weiter. Wir kennen das. Nun bist du auch jemand, der medial in diesem Sektor unterwegs ist. Vermeidet ihr auch das Wort NGO in eurem Fundraising-Magazin, Matthias? Oder wie siehst du das?
Nein, im ganzen Gegenteil. Ich finde, wir sind es uns selber als Organisationen schuldig, dass wir dieses Narrativ nicht so hinnehmen, sondern dass wir ein anderes Narrativ dagegen setzen. Und das passiert mir aktuell viel zu wenig und es passiert aus meiner Sicht auch viel zu wenig konzertiert, so möchte ich mal sagen. Also mir fehlt hier einfach mal der richtige Wumms, der dann da auch dagegen geht und der dann auch mal ein paar Ansagen macht. Ne? Denn ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die, sagen wir mal, etwas durchwachsene Spendenergebnisse dieses Jahres auch damit zu tun haben, dass NGOs mutwillig beschädigt worden sind durch kleine Anfragen und durch andere Dinge, die da kolportiert worden sind. Ja, und das ist für mich so ein Punkt, wo ich dann auch sage, bis dahin und jetzt nicht weiter. Weil das beschädigt nämlich ja im Endeffekt eben, und das ist ja immer die Sache, was bestimmte Parteien ja überhaupt nicht verstehen. Es beschädigt ja nicht nur einige wenige, wo man jetzt denkt, okay, die wären jetzt links, sondern es beschädigt alle. Und genau an diesem Punkt muss man, glaube ich, auch mal deutlich machen, dass es dann auch alle trifft. Und ich mache es mal an einem ganz einfachen Beispiel, ne? Ich bin ja Vorstand eines Heimatvereins, habe ich vorhin schon gesagt, ne? So, da steckt das Wort Heimat drin. Und das Wort Heimat ist in den letzten Jahren auch sehr stark in die braune Ecke gerückt worden. Von identitären Bewegungen, ne? Es hat ja auch was mit Identifikation in der Heimat zu tun. So, und ich bin bewusst bei diesem Thema geblieben. Ich mache Lockwitzer Heimatgeschichten. Ich mache Heimatabende. Und warum mache ich das? Weil ich damit dieses Thema Heimat immer wieder positiv auflade für die Leute und sie damit nicht das mit dem völlig anderen Narrativ verbinden. Und genau das ist, was wir machen müssen. Wir müssen dieses Thema NGO endlich mal dort anpacken, wo wir sind. Wir arbeiten nämlich nicht für den nächsten Lamborghini, wir arbeiten für die gute Sache. Und ich glaube, das muss jetzt endlich mal klar werden.
Ja, also genau, da muss ich kurz mal aus meiner Moderatorenrolle kommen, weil du hast natürlich recht und man muss einfach auch mal sagen, handwerklich ist es der falsche Weg, ne? Also zu sagen, um Gottes Willen, ich benutze diese Wörter nicht mehr, um keine Angriffsfläche zu bieten oder auch ich äußere mich nicht dazu, weil ich bin ja nicht persönlich gemeint, ne? Der Lockwitzer Heimatverein ist ja gar nicht Gegenstand dieser Anti-NGO-Kampagne und an der Stelle muss man sagen, doch, ist er doch, weil am Ende trifft es alle gemeinnützigen Organisationen, ne? Weil das ja ein gezieltes Narrativ ist aus verschiedenen Gründen. Das eine ist sicherlich politisch, das sind ja auch die 551 Fragen der CDU, ne? Was macht hier eigentlich, was machen gemeinnützige Organisationen und sollte man die weiter finanzieren? Und das ist eben die wirtschaftliche Frage, zu der wir kommen. Und ich glaube, an der Stelle müsste auch viel mehr passieren. Und jetzt ist die Frage, lieber Matthias, was müsste denn passieren oder was wäre denn für dich eine ideale Gegenkampagne, die geschehen müsste?
Nun, es wäre zum Beispiel schon mal ganz nett, wenn man von NGO-Seite sich mal konzertiert dazu verhalten würde und sagen würde, so geht es nicht. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Und dann wäre es aber rein narrativmäßig natürlich besser zu sagen, wofür steht man denn eigentlich? Na? Was sind denn die Themen, die durch NGOs in Deutschland eigentlich bewegt werden? So, jetzt kann man natürlich ganz krass sagen, gut, okay, lasst uns einfach mal eine Woche streiken, ne? Und spätestens nach 3 Tagen ist Deutschland down. Wäre eine einfache Variante, um das zu demonstrieren. Ja, ich stelle mir schon die einzelnen Bratwurstesser da in Bayern vor, was dann da passiert. Aber das ist, glaube ich, gar nicht mal so sehr der Punkt. Der Punkt ist, glaube ich, sehr, dass viel mehr, dass wir in die Köpfe der Leute reinpflanzen müssen, dass wir vertrauenswürdig sind. Und dazu gehören für mich jetzt nicht irgendwelche Siegel, sondern dazu gehören für mich Handlungen, ja, wie man auch nach außen hin auftritt. Und da zählt ein gemeinsamer Auftritt für mich wesentlich mehr als das eigene Markenbewusstsein. Hier muss man wirklich mal sagen, wir müssen uns als NGOs viel mehr miteinander committen, wir müssen viel mehr gemeinsam machen. Und ich bin Mäzenata sehr dankbar für euren wissenschaftlich fundierten Ansatz, hier auch mal klare Kante zu zeigen und zu sagen, so bitte nicht. Aber das müsste jetzt aufgenommen werden von NGOs gemeinsam, die dann auch nach außen gemeinsam gehen und auch gemeinsam Lobbyarbeit an dieser Stelle machen. Und ich vermisse zum Beispiel eben die Kampagne, wo Vereine ihre CDU, CSU, SPD, FDP, wer auch immer, auch gerne AfD, Abgeordneten anschreiben und sagen, sagt mal, ihr habt wohl den Schuss nicht gehört. Ihr macht ja unsere Arbeit kaputt. Wäre vielleicht mal hilfreich. Wird aber nicht organisiert, fehlt allen die Zeit. Alles sind extrem unter Druck aktuell, aufgrund der aktuellen Lage, Haushaltslage. Ja, und dann kommt schnell der Satz, ja, das muss ich jetzt auch noch machen. Na, kann sich da nicht jemand anders drum kümmern? Ja, aber wer, wenn wir nicht selber das machen können? Also ist mir manchmal auch ein bisschen zu eindimensional. Ich glaube, es wird auch sehr stark der Gedanke gepflegt, naja, uns betrifft es ja jetzt noch nicht so sehr. Ne? Wir bekommen ja noch unsere entgeltlichen Leistungen und die Wohlfahrt ist ja noch nicht so betroffen, zum Beispiel. Ne? Also, das höre ich auch immer mal so raus. Und da muss ich sagen: Nee, bei aller Liebe, aber ihr seid genauso betroffen, weil ihr nämlich dann als genauso wenig vertrauenswürdig eingeschätzt werdet wie alle anderen auch. Narrative funktionieren emotional und nicht sachlich. Ja, und deswegen haben wir auch jetzt einen anderen Bundeskanzler. So. Und genau das ist der Punkt. Ja, ich glaube, wir müssen da auch ein bisschen emotionaler an dieser Stelle werden als NGOs.
Ja, und ich glaube tatsächlich, Matthias, der Hinweis zum Bundeskanzler ist an der Stelle auch wieder richtig, weil, also erstmal glaube ich, dass sich ganz viele Organisationen wegducken und es durchaus ja auch in der Lobby-Szene man ja immer wieder hört, dass es auch durchaus ein, zwei große Organisationen gibt, die bewusst alles das blockieren, weil sie sich sonst in ihrem Wählerspektrum nicht mehr wiederfinden. Aber der Punkt ist doch eigentlich der, und das vergessen wir ja in der aktuellen Debatte immer wieder, dass Zivilgesellschaft, Gemeinnützigkeit ja eine unserer tragenden Säulen der Demokratie und der Gemeinschaft ist. Das heißt, es geht gar nicht darum, ob Oma gegen rechts, der NABU oder der Heimatverein, bei mir ist es der aus Hameln-Kleinberkel, ne, um die geht es nicht, sondern es geht darum, dass das große Ganze, dass unsere Gesellschaft getragen wird durch diese Organisation und dass wir uns in dieser Debatte tatsächlich auch den Schneid abkaufen lassen, weil wir uns wegducken, das ist das große Dilemma, statt zu sagen, nein, wir sind systemrelevant, weil wir tragen dieses System. Das ist, glaube ich, der große Punkt. Aber vielleicht nochmal zurück jetzt zum Symposium, Matthias. Diese Frage stellen sich natürlich auch wirtschaftlich erfolgreiche Menschen oder wie du sie nennst, Großspender. Was für Antworten erwarten denn deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wenn sie auf dem Symposium sind, wenn sie gerade auch dazu eine Frage stellen, sind wir als gemeinnützige Organisation bei den Unternehmerfamilien verbrannt, ja oder nein? Was wäre deine Antwort?
Also ich glaube nicht, dass NGOs schon verbrannt sind, aber der Kommunikationsaufwand am Anfang wird jetzt deutlich höher sein, weil man hat es einfach auch mit teilweise mit Gegenströmungen zu tun, die aus unternehmernahen Organisationen kommen. Da ist die Initiative Soziale Marktwirtschaft, die man da nennen kann. Da ist auch der Verband der Familienunternehmer, den man dann nennen kann, wo der Wert gemeinnütziger Organisationen ja von vornherein nie ganz vorn auf dem Tapet steht. Ja, und von daher kann ich da nur sagen, ich glaube, da muss auch mehr kommen. Da muss man, da kann man auch erwarten, dass dann die Leute sagen, ja, da müsst ihr mir jetzt aber mal erklären, wie wirksam ihr beispielsweise seid. Ne? Das ist aber gar nicht so sehr eine Frage, die jetzt erst steht, weil irgendwelche Leute so Transparenzhinweise plötzlich inflationär verteilen, sondern das hat was damit zu tun, dass generell bei den Hochvermögenden sich aus meiner Sicht der Trend dahin auch geht, wirklich mit dem Geld wirklich etwas Sinnvolles zu tun. Und das kommt das Thema Wirkung natürlich gleich mit. Es wird nur jetzt in der Diskussion dann automatisch auch gleich mit diesem Thema verbunden. Ihr müsst mir jetzt aber auch zeigen, dass ihr transparent arbeitet. Also da ist so ein interessanter Zweiklang, der aber gleichzeitig ein ganz spannender Einstieg in das Thema sein kann, wie können wir zusammenarbeiten? Also von daher finde ich das jetzt gar nicht mal so schlecht. Man kann ja auch mit solchen Klischees, die da rumwabern, ja auch arbeiten an dieser Stelle. Ne?
Matthias, an der Stelle müssen wir immer noch mal oder wollen wir immer noch mal eine Frage unseres Sponsors unterbringen. Du bist ja nun fast ein Großveranstalter, möchte ich sagen. Also du machst viele kleine, intime Wissensvermittlungen, aber ja auch manche, die Fundraising-Tage, manche mit sehr vielen Teilnehmern. Inwieweit hilft euch da Technik, beziehungsweise inwieweit setzt ihr da inzwischen KI sogar für ein? Oder ist das kein Thema? Sagst du, wir haben unsere Datenbank und das läuft so wie vor 10 Jahren?
Nee, also so wie vor 10 Jahren läuft es definitiv nicht mehr. Da hat sich wirklich jetzt sehr viel geändert und wir arbeiten auch gerade an neuen Projekten, um da auch ja einfach dem Anspruch, den auch unsere Fundraiserinnen und Fundraiser auch haben, an Weiterbildung oder auch an Wissensvermittlung auch so ein Stück weit nachzukommen. Ne? Aber ich habe letztens einen Vortrag gehalten über das Thema Möglichkeiten und Grenzen von KI im Fundraising. Und wir haben da einfach mal ganz praktisch mal ein paar Sachen durchdekliniert, was so geht und was noch nicht so richtig geht. Und da war ehrlicherweise, was nicht so richtig geht, noch im deutlich größeren Anteil. Und von daher will ich mal so sagen, da entwickelt sich gerade eine ganze Menge, da ist aber noch sehr viel Wildwuchs auch, ja. Auch im Großspenden-Fundraising wird KI angewandt, ja. Also gerade weil es ja da auch um Individualisierung geht. Und wir werden beispielsweise beim Fundraising-Symposium auch über Predictive Analytics sprechen. Wir werden über Analysen sprechen, die durch KI eventuell auch vorangebracht werden können. Sicherlich das Thema KI ist, gerade was so Language Models betrifft, bei vielen Fundraisern und Fundraisern schon ganz normal als Assistenz schon mit geplant
Spendenbriefe und
mittlerweile.
so, genau.
Genau. Also das ist durchaus auch ein Punkt. Von daher glaube ich, an dem Thema KI kommen wir auch im nächsten Jahr nicht vorbei. Im ganzen Gegenteil, wir müssen zusehen, dass wir das Tempo, was KI uns vorgibt, überhaupt halten können.
Aber die Artikel schreibt ihr immer noch selber, oder?
Ja, wir haben jetzt im nächsten Heft das Thema KI tatsächlich drin. Und wir benutzen mittlerweile eine KI, die Artikel auf KI überprüft.
Okay.
Weil natürlich, wenn man ein bisschen geschult ist, damit auch sehr gut umgehen kann. Und unsere Chefredakteurin ist das definitiv. Die riecht das schon 3 Meilen gegen den Wind. Da ist die E-Mail noch nicht mal da, so ungefähr. Ja, also und natürlich spielt das auch eine Rolle, weil es wird natürlich austauschbarer dadurch. Und dieses, ich übersetze es mal, Müll geht rein, Müll kommt raus, das ist natürlich trotzdem auch, was das Thema KI betrifft, immer noch relevant. Und wir wollen natürlich unseren Leserinnen und Lesern auch wirklich echte Insights an der Stelle bieten. Und das ist mit KI dann doch nicht ganz so machbar.
Jetzt nochmal zum Müll geht rein, Müll geht raus. Das ist ja bei dir auf dem Symposium komplett anders. Du hast ja, und das muss man wirklich sagen, ich bin ja ein großer Fan von deinen Formaten ohnehin, aber das Symposium war immer so das Format, wo ich gesagt habe, wow, da sind die Themen ganz weit vorne, da sind die Teilnehmer ganz weit vorne. Das ist jetzt nicht zum 25. Mal das Gleiche gehört. Und einer deiner wichtigen Bestandteile deines Symposiums sind ja, dass ja Expertinnen und Experten als Teilnehmer zugelassen werden. Das heißt, ich muss mich ja irgendwie bewerben, wenn ich da reinkommen will, damit ich überhaupt mein Eintrittsgeld zahlen darf. Ist das richtig?
Also wir haben, sagen wir mal, eine gewisse Vorauswahl, ja, indem wir Organisationen, die wir unbedingt dabei haben wollen, auch persönlich einladen. Das machen wir teilweise auch mit Kooperationen. Das hat sich auch bewährt, weil dadurch einfach schon mal eine sehr hohe Expertendichte dann auch da ist. Es ist aber auch so, ich habe vor ein paar Tagen mit einer Kollegin von einer großen Organisation gesprochen und die hat zu mir gesagt, wann geht's denn jetzt endlich los? Ich will jetzt endlich meine beiden Großspenden-Fundraiser anmelden bei euch. Ne? Das ist natürlich eine schöne Sache für mich, ja, weil ich merke dann auch, das Interesse ist wirklich sehr hoch. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch den kleineren, mittleren durchaus auch eine Chance geben. Deswegen werden wir am zweiten Tag, der dann, sagen wir mal, eher etwas seminarlastig ist, auch versuchen, das noch ein Stück weit mehr zu öffnen. Dort haben wir noch ein paar mehr Plätze als am ersten Tag, wo man dann gemeinsam sitzen da 10, 12 Leute an einem Tisch und diskutieren ein Thema. Da ist natürlich, ich kann niemanden in die Mitte des Tisches noch setzen. Ja, also da ist die Kapazität irgendwann dann auch mal aufgebraucht. Deswegen ist der erste Tag natürlich schon etwas exklusiver. Das ist so, ja.
Also, Appell an alle Hörerinnen und Hörer, überlegt es euch gut. Ihr werdet wenig gute Gründe finden, nicht zum Symposium zu gehen. Ihr findet hier zum Podcast den Link, um euch dann zumindest auf die Anmeldung zu setzen. Matthias, recht, recht herzlichen Dank für diesen Podcast und wir sehen uns alle in Frankfurt auf dem Fundraising-Symposium am 26. und 27. Februar wieder. Tschüss.
Genau. Wir sehen uns da, Matthias.
Ja,
Schön, dass du da
danke.
warst.
Ich freue mich auf euch.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann, tschüss. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.